Die Presse.
9 Wochen Ferien am Stück sind wohl für fast alle Eltern schulpflichtiger Kinder eine Herausforderung. Sie fragen sich, wie schaffen wir es, dass meine Jugendlichen, meine Kinder nicht jeden Tag mehrere Stunden mit dem Smartphone, dem vielleicht günstigsten Babysitter der Gegenwart, verbringen. Denn das ist aus vielen Gründen eine schlechte Idee, wie nun gerade ein neues Buch aus den USA namens Generation Angst behauptet. Mein Name ist Anna Wallner und Sie hören Was wichtig ist, den Nachrichtenpodcast der Presse. Das eingangs erwähnte Buch hat mein Kollege Karl Gaulhofer, er ist Feuilletonchef unserer Zeitung, ganz genau gelesen und er hat sich auch mit der Kritik daran auseinandergesetzt. Deswegen ist er heute zu Gast bei mir. Lieber Karl, schön, dass du da bist.
Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Es ist so, in den USA tobt seit einigen Monaten, kann man es ja schon fast sagen, eine Debatte über die Auswirkungen von Smartphone- und Social-Media-Nutzung unter Jugendlichen. Und da gibt es den US-Sozialpsychologen Jonathan Haidt, der hat ein Buch rausgebracht, das heißt im Original The Anxious Generation. Und dieser Tage ist es jetzt auch passend zum Start der großen Ferien auf Deutsch erschienen und wird gerade in den Feuilletons der deutschsprachigen Zeitungen rauf und runter besprochen. Karl, was steht denn in diesem Buch drin?
Ja, der Jonathan Haidt hat es eigentlich in seinem Untertitel in der Originalausgabe gut zusammengefasst. Da sagt er nämlich, es geht um eine Neuvertratung der Jugend und wie die eine Epidemie an psychischen Krankheiten ausgelöst hat. Und das ist die starke These, die er seinen Lesern unterbreitet.
Epidemie, das klingt irgendwie schon sehr alarmistisch. Trotzdem frage ich mich, was davon ist neu? Man hat ja irgendwie das Gefühl, über die negativen Auswirkungen von Smartphone-Nutzung haben wir ja wirklich schon viel gehört. Ja, also was ist da jetzt?
Naja, vor allem diese Verbindung mit dem nachweisbaren starken Anstieg wirklich an psychischen Krankheiten. Also da geht es jetzt nicht nur darum, Kinder sind einsam, weil sie mehr zu Hause sind, gehen weniger raus und ähnliches, sondern wirklich, sie werden psychisch krank. Sie kriegen Depressionen bis hin zu Suizidversuchen oder tatsächlichem Suizid. Und das ist natürlich eine sehr starke These, das wirklich kausal miteinander in Verbindung zu bringen.
Und vermutlich liegt es auch daran, dass wir natürlich hier länger wir diese Smartphones haben, ich meine, ich erinnere immer dran, ich glaube, die ersten Apple-iPhones sind 2007, 2008 gekommen, desto mehr gibt es immer mehr Jugendliche, die jetzt damit aufwachsen und immer mehr Evidenz und immer mehr ja auch Beispiele, die man haben kann. Also was ich an dem Jonathan Haidt spannend finde, dass er das ja auch mit sehr konkreten neurologischen Vorgängen im Gehirn beschreibt. Also er sagt sozusagen, was passiert bei dieser Nutzung.
Ja, also man kann sich das so vorstellen, dass das Gehirn junger Menschen ist noch nicht ganz ausgereift, es ist noch nicht ganz ausgehärtet, da tut sich noch sehr viel. Und es tut sich vor allem dadurch viel, wie Kinder spielen, wie sie ihre Freizeit verbringen. Und das ging früher in eine andere Richtung, eben der sogenannten Verdrahtung, als es heute geht.
Und zwar, was war da früher? Und
früher sind Kinder miteinander, wie wir heute sagen, analog gespielt. Das heißt, sie haben sich einfach getroffen in der Pause und nach der Schule, haben unbeaufsichtigt von ihren Eltern miteinander gespielt, wobei sie sich ständig körperlich bewegt haben, in die Augen geschaut haben. Wenn jemand etwas gesagt hat, hat die oder die anderen sofort reagiert, die Augen gerollt, gelacht, Stirn gerunzelt oder was auch immer. Es gab sofort eine Reaktion. Ja. Dann hat man sich Dinge ausgemacht, man hat sich gestritten. Manchmal gab es da auch Ärger, aber am nächsten Tag war das wieder vergessen. So hat man durch Spielen, aber auch gelernt, Konflikte zu lösen und Probleme zu lösen. Ja. Und wenn man das jetzt vergleicht mit einem Smartphone, das ist natürlich schon durchaus anders. Also da gibt es jetzt nicht mehr eine bestimmte enge Gruppe an Freunden, mit denen man da, Freundinnen, mit denen man da interagiert, sondern es ist eine ziemlich anonyme, große Masse, an die man sich wendet. Man wirft da etwas hinein, indem man was schreibt oder postet. Da kommt nicht gleich eine Reaktion, sondern irgendwann später. Man weiß, kann die Reaktion nicht wirklich so deuten, außer durch einen Smiley oder durch einen Wut-Emoji oder ähnliches, aber das ist alles sehr gefiltert, sehr unklar. Und wenn man dann Fehler macht, dann kann das ziemliche Folgen haben, einen Shitstorm, und man kriegt das dann auch irgendwie nicht los. Also das ist dann ein für alle Mal da drinnen im Netz und man kriegt es auch nicht mehr raus.
Wie ist der Haidt jetzt auf seine Ergebnisse gekommen? Also was hat er da gemacht, um das alles herauszufinden, was er uns da
präsentiert. Ja, naja, es ist ja ein Faktum, dass es diese Zunahme an psychischen Problemen und psychischen Krankheiten gegeben hat und dass die ziemlich in der gleichen Zeit passiert ist. Also ab 2010, wo dann die Smartphones und die sozialen Netzwerke und die Selfie-Kamera ihren Siegeszug angetreten haben. Nur, da kann er jetzt noch so viele Kurven zeichnen, dass Smartphone-Nutzung hinaufgegangen ist und dass diese Probleme hinaufgegangen sind. Das ist und bleibt eine Korrelation. Also man kann jetzt nicht wirklich sagen, dass eine hat das andere verursacht. Was es natürlich gibt, und davon geht einmal aus, dass es viele Umfragen gibt, wo Kinder und Jugendliche befragt werden, wie es ihnen so geht. Ja? Und da kommt halt heraus, dass sie jetzt mehr klagen. Ja, aber was heißt denn das? Also da werde ich sehr einhaken, das macht das ein bisschen am Rande, aber das glaube ich, ist ein ganz wesentlicher Faktor. Sind wir doch ehrlich, wir in unserer Jugend, weiß nicht, in den 90er Jahren oder was, wenn uns da jemand gefragt hat, geht's dir psychisch schlecht, bist du traurig, bist du depressiv, hat man natürlich gesagt nein, weil sonst hat man gefürchtet, dass man ins Irrenhaus kommt, wie das damals noch so schön geheißen hat. Und das hat sich natürlich Gott sei Dank sehr stark gewandelt. Also heute fühlen sich Kinder beachtet, ernst genommen, angesprochen, wenn man sie nach sowas fragt. Sie haben vielleicht auch den Eindruck, aha, da können sie damit Aufmerksamkeit erregen. Und dann ist halt die große Frage, haben sie diese Probleme jetzt wirklich so stark, wie sie die schildern, oder pathologisieren sie da etwas, was ganz normal ist? Weil natürlich ist jedes Kind, jeder Jugendliche manchmal traurig, fühlt sich manchmal einsam. Und die Frage ist dann, wo ist die Grenze zum wirklich Pathologischen hin? Also insofern sind solche Umfragen und wie sich solche Umfragen in der Zeit entwickeln, sehr schwer zu deuten.
Da kommen wir jetzt vielleicht zu einem spannenden Punkt, dass diese ganzen Theorien von ihm, erstens mal ist spannend, wie er selber dazu steht, auch im Verlauf seiner Tätigkeit als Sozialpsychologe, aber Stichwort Kritiker. Es gibt Menschen, die sagen, dass diese Untersuchungen oder Umfragen, die er da präsentiert, wissenschaftlich schlecht gemacht sind. Eine, die da immer wieder genannt wird, ist die Psychologin Amy Orban, die selber an der University of Cambridge lehrt. Wie siehst du da diese Kritiker und Jonathan Haidt?
Ja, also diese Kritiker sind vor allem eben dann klinische Psychologen und Psychiater, die das aus ihrer Praxis auch in Krankenhäusern kennen und da ihre Studien drauf aufbauen. Und da geht es dann schon weniger um die Umfragen, sondern wirklich um diese, kann man sagen, um die harten Fakten, nämlich Kinder und Jugendliche, die tatsächlich vielleicht in der Ambulanz aufgenommen werden im Spital, weil sie massive psychische Probleme haben, also jetzt an akuten Depressionen leiden, sich vielleicht geritzt haben oder sogar einen Selbstmordversuch gemacht haben. Und da kann man sagen, ja, da kann man dann nicht mehr sagen, ist das pathologisch? Ja, klar ist das pathologisch. Ja.
Das ist ja übrigens auch eine Sache, um ganz kurz einzuhaken, die ja nicht nur jetzt Amerika, auf das sich ja das Buch besonders bezieht, sondern die wir auch im Zuge der Pandemie in Österreich und Wien ganz stark gesehen haben, dass diese Fälle so stark zugenommen haben und Kinder- also und
aber es hat eben auch diese Fälle haben seit 2010 zugenommen. Auch da gibt es ein Knick. Und dann gibt es noch einmal seit 2020 durch die Pandemie-Maßnahmen, Lockdowns und so noch einmal einen deutlichen Knick da nach oben. Also das hat das noch zusätzlich angefacht. Aber es ist eben auch schon um 2010 losgegangen. Und da ist jetzt die große Streitfrage, kann man hier, also bei diesen sozusagen harten Fällen, jeder Hinsicht harten Fällen, wirklich von Kausalität sprechen. Und auch das kann man nur experimentell machen. Und im Prinzip geht es dann darum, dass man Menschen das Smartphone wegnimmt. Ja. Also die hatten zuerst eines und haben dann Social Media gepostet und dann nimmt man es ihnen weg oder sie legen es weg und eine Zeit lang haben sie es dann nicht. Und dann schaut man, wie verändert sich ihre Psyche.
So. Auch schwierig, weil auch das ist mal Cold Turkey zuerst.
Ja, und wie deutet man das? Wenn es ihnen schlechter geht, kann man sagen, ja klar geht es schlechter, weil sie eben süchtig danach sind, aber das beweist ja eigentlich, dass es schlecht ist. Wenn es ihnen besser geht, kann man sagen, naja, die haben ja genau gewusst, dass es darauf hinauslaufen soll, dass es ihnen besser geht ohne. Und deswegen antworten sie das, was irgendwie erwünscht ist. Also auch diese experimentellen Studien sind natürlich sehr schwer zu deuten. Und man muss insgesamt sagen, viele dieser Kritikerinnen und Kritiker, wenn sie sich die konkreten Fälle anschauen, die dann ins Krankenhaus kommen, dann ist es meistens die Kausalität aus ihrer Sicht umgekehrt. Also die kommen aus sehr schwierigen Verhältnissen, aus Familien, wo es Gewalt gibt, wo sie mit ihren Eltern, mit den Geschwistern nicht zurechtkommen. Deshalb fliehen sie individuelle Welt der Smartphones und der sozialen Netzwerke. Also eigentlich genau andersrum.
Ja. Okay, aber wenn man jetzt noch das Ganze von einer anderen Seite betrachtet, nämlich von denen, die all diese Social Media und technischen Geräte erfunden haben, also die Konzerne wie Meta und Apple und so weiter, da gab es ja auch schon vor längerer Zeit immer wieder Artikel, dass die ganzen CEOs und Manager dieser Konzerne im Silicon Valley ihre Kinder sehr lange, sehr weit weg von diesen Dingen halten. Und das schreibt auch der Haidt im Buch, es gibt da auch intern mittlerweile ganz klare Präsentationen und so weiter, die zeigen, wie süchtig machen diese Dinge sind. Das heißt, es geht schon auf von denen, die es selbst herstellen, einfach auch, da gibt es ein Bewusstsein, was für Teufelszeug man da eigentlich gemacht hat, oder?
Ja, sie wissen mittlerweile, was sie tun. Ja, sie haben es wahrscheinlich schon von Anfang an geahnt, aber jetzt haben sie es auch intern so analysiert. Und das Erschütternde ist, dass wenn man sich diese Präsentationen anschaut, wird das also glasklar dann offengelegt und dann denkt man sich, ja, fein, jetzt haben sie es selber kapiert und jetzt werden sie Vorschläge machen, was man dagegen tun kann. Und in Wirklichkeit, wenn es auf den nächsten Folien ihrer PowerPoint-Präsentationen zeigen sie dann, wie man junge Mädchen vor allem, es ist also bei den Social Media ist dann vor allem ein psychisches Problem bei Mädchen, bei dem Boom ist es mehr, sind es die Videospiele, wie man das noch mehr anfeuern kann, damit sie die eigene Plattform noch stärker nutzen und nicht zur Konkurrenz abwandern. Ja.
Also da sieht man eigentlich wenig Entwicklung.
Und wenn sie von der öffentlich darauf angesprochen werden, dann sagen sie meistens, wir arbeiten dran, we work on it. Ja. Und in Wirklichkeit passiert nichts, ja, solange sie nicht wirklich gesetzlich dazu gezwungen werden.
Ja, genau diesen Eindruck, den Karl Gaulhofer da gerade geschildert hat, konnte man in diesem Jahr im Februar gewinnen. Da waren die CEOs von gleich 5 Social-Media-Plattformen zu einer Anhörung vor dem US-Senat geladen. Das waren neben Facebook-Gründer Mark Zuckerberg auch die Chefs von TikTok, Snapchat, Discord und X. Ihren Unternehmen, allen voran aber Zuckerbergs Facebook-Konzern Meta, wird vorgeworfen, im Streben nach Profit die Sicherheit von Kindern und Jugendlichen auf ihren Plattformen zu ignorieren.
CEOs from 5 of the biggest platforms were on the hot seat yesterday, and at one point Meta's Mark Zuckerberg issued a rare apology to parents in the hearing room who lost loved ones.
Ja, Mark Zuckerberg hat sich dann im Februar zwar in einer durchaus überraschenden Geste bei den im Senat anwesenden Eltern von geschädigten Kindern oder auch von Kindern, die sich zum Beispiel ihr Leben genommen haben aufgrund von Mobbing und so weiter, ganz deutlich entschuldigt. Das hat damals schon für Überraschung gesorgt. Aber zwischen den Zeilen war während dieser Anhörung deutlich zu spüren, dass auf sehr kritische Nachfragen der einzelnen Senatorinnen und Senatoren wenig bis gar kein Willen der Veränderung zu spüren war. Der Chef von TikTok zum Beispiel wand sich auf mehrmalige Nachfragen, ob er für oder gegen ein Gesetz zum Jugendschutz sei, ganz, ganz deutlich. Das Thema ist jedenfalls nicht vom Tisch. Es gibt allein gegen Meta mehr als ein Dutzend Klagen aus 45 US-Bundesstaaten, in denen dem Unternehmen vorgeworfen wird, die Öffentlichkeit bewusst getäuscht zu haben. Und zwar, indem auf der einen Seite Sicherheitsstandards der Plattform hochgelobt wurden, also größer gemacht wurden, als sie eigentlich sind, und andererseits die Risiken für junge Menschen besonders heruntergespielt wurden. Einen aktuellen Longread aus der New York Times zu genau diesem Thema vom 22. Juni stelle ich Ihnen in die Shownotes dieser Folge. Macht denn der Hate selber Vorschläge, wie man mit Social Media und Smartphone-Nutzung in Familien, Schulen und sonst
ja,
wie umgehen soll?
Ja, sehr, sehr, sehr konkrete, vernünftig wirkende und aber muss man dazu sagen, jetzt auch nicht völlig neue Vorschläge, weil da gibt's und da ist er sich auch mit seinen Kritikern einig. Also da sind sich eigentlich alle einig, das tut unseren Kindern und Jugendlichen nicht gut und da sollte man was dagegen tun. Ein Punkt ist natürlich auch bei uns viel diskutiert, keine Smartphones in Schulen, auch nicht in den Pausen. Also die Kinder sollen in den Pausen miteinander spielen, miteinander plaudern und nicht jeder auf den Bildschirm klotzen. Das heißt, die sollen einfach in so lockers in Spinden weggesperrt werden über den ganzen Schultag. Zweiter wichtiger Punkt ist, es gibt ja für soziale Medien prinzipiell eine gesetzliche Grenze von Amerika ausgehend, aber damit eigentlich praktisch weltweit von 13 Jahren. Also eigentlich dürfte ein Jugendlicher erst mit 13 Jahren einen Account anlegen können, weil da muss man ja auch einen Vertrag unterschreiben, dass man die Daten damit abgibt und so weiter. Und das wird aber nicht kontrolliert. Mhm. Und tatsächlich gibt es schon sehr viele Jüngere, die das, also mit 11 Jahren, mit 10 Jahren, mit 9 Jahren, die das auch schon haben. Und das müsste viel rigoroser durchgesetzt werden, sagt der Hyde. Und das Dritte ist, das ist natürlich schon strittiger, man soll diese Grenze von 13 auf 16 Jahre annehmen. Und etwas, was mir sehr praktikabel vorkommt, kein Smartphone-Verbot für Kinder und Jugendliche, das würde auch gar nicht gehen. Auch nicht nur dem eigenen Kind sagen, du kriegst kein Smartphone, obwohl alle anderen in der Klasse oder die meisten schon eins haben, weil dann ist klar, dass das Kind sich irgendwie zurückgestellt und einsam fühlt und nicht mehr mitkriegt, was die anderen machen, sondern sich unter den Eltern im Freundeskreis Freundeskreis absprechen und sagen, das ist der Freundeskreis
so machen
und wir machen es jetzt so. Und erst ab dem zum Beispiel eben 13. oder 15. Lebensjahr kriegen unsere Kinder so ein richtiges internetfähiges Smartphone.
Okay, also jetzt haben wir gehört, der Titel heißt Generation Angst oder die Anxious Generation. Und das klingt sehr bedrohlich. Abschlussfrage an dich. Was sagst du nach Lektüre dieses Buches und auch sonst der Lektüre diverser Begleittexte und Kritik dazu? Machen jetzt Smartphones unsere Kinder kaputt?
Ich glaube, dass das mit dem Kaputtmachen ist natürlich eine sehr starke Aussage, aber das ist die Aussage des Buches, weil eine Epidemie an psychischen Krankheiten wäre praktisch Kaputtmachen. Das ist schwer zu beweisen, aber man muss so eine starke These ja gar nicht aufstellen, weil was offensichtlich ist und was auch viel leichter nachweisbar ist, Kinder, junge Leute treffen sich viel weniger, gehen viel weniger aus dem Haus raus, fühlen sich deshalb auch oft einsamer. Ja, und das ist ja bedauerlich und schlimm genug. Ja, und dass man sagt, dagegen machen wir was und da sorgen wir dafür, dass es in dieser Hinsicht auf jeden Fall besser geht, sollte eigentlich reichen, um solche Maßnahmen umzusetzen. Und darum geht es ja vor allem.
Also und ein Punkt, den wir, glaube ich, vergessen haben zu erwähnen, ist, dass der Hate auch das zurückführt auf die Art der Erziehung. Also, dass Eltern heute viel mehr overprotective sind und eben deswegen zum Beispiel Kinder gar nicht so viel raus dürfen, weil sie in Großstädten leben oder ich weiß nicht was und nicht mehr ums Eck im Besalpark spielen oder so und sich dadurch diese Einsamkeit auch vielleicht mehr
einstellt. Ja, das ist lustig, weil dieser Hype kommt eigentlich argumentativ aus einer ganz anderen Ecke. Der ist bekannt geworden 2018 mit einem Buch, das hieß The Cuddling of the American Mind, also das Verhätscheln des amerikanischen Geistes. Und dort war er eigentlich der, der diese ganze Debatte losgetreten hat mit diesen Safe Space Basis auf Universitäten, mit den Schneeflocken, die nicht mehr mit irgendwelchen strittigen Themen konfrontiert werden dürfen, weil sie sonst das psychisch nicht durchstehen. Und er sagt, nein, Kinder, Jugendliche und erst recht natürlich Studenten müssen selber schauen, wie sie mit Konflikten fertig werden und daran reifen. Ja. Und das hat früher ganz gut funktioniert, als ja, Eltern ihre Kinder noch draußen haben spielen lassen, auf der Straße, im Park, im Wald, wenn sie auf dem Land gelebt haben. Und die haben sich dann die Dinge selbst ausgemacht, haben ihre Konflikte gelöst und sind daran gereift. Und das, sagt er, fehlt heute. Das ist natürlich kurios, weil andererseits sagt er, man könnte sagen, ja mein Gott, jetzt lernen uns halt am Smartphone,
ja,
wie man mit einem Shitstorm auskommt.
Was sind die positiven Dinge? Ich meine, ich würde ja nicht alles verteufeln.
Er sagt, nein, aber das ist eben dieser Unterschied dieser spielebasierten Jugend und smartphonebasierten Jugend, das ist ganz anders. Und dieser Lernprozess, der sich ja in der Evolution über viele Millionen Jahre herausgebildet hat, der war eben immer spielebasiert. Und jetzt machen wir es seit ein paar Jahren plötzlich völlig anders. Dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn unsere Kinder und Jugendlichen dann damit Probleme haben, weil das von der Evolution nicht so vorgesehen war. So lernen wir nicht und so reifen wir nicht zu selbstverantwortlichen, problemlösungsfähigen Erwachsenen.
Jetzt könnte man fast anleiern, eine zweite Folge, eine Fortsetzung in diesem Sommer. Mich würde interessieren, wie heutzutage Jungscherleiter, Pfadfinder, Lagerleiter, wie die das machen. Also muss man das Smartphone abgeben oder nicht?
Ja.
Und weil das ist natürlich wahrscheinlich auch eine Challenge, wenn du dann mit ein paar, weiß ich nicht, 13-, 14-Jährigen 10 Tage irgendwo zeltest, da muss es wahrscheinlich auch Regeln geben. Die werden wir jetzt aber nicht mehr beantworten. Danke, Karl, dass du heute da warst.
Danke für die Einladung.
Ja, und wenn wir jetzt Ihr Interesse geweckt haben und Sie noch mehr über dieses Buch erfahren wollen, finden Sie einen Link zu Karl Gaulhofers für Tontext in den Shownotes dieser Folge. Und sollten Sie sich für Fußball und die noch laufende Fußball-Europameisterschaft interessieren, empfehle ich Ihnen, in die zweite EM-Runde der Presse im Vodcast vom 28. Juni hineinzuhören oder hineinzuschauen. Denn diese Folge mit Pressechefredakteur Florian Asamer und Innenpolitikchef Oliver Pink gibt es sowohl als Video wie auch als Podcast. Auch dazu finden Sie einen Link in der Beschreibung dieser Folge. Ja, danke fürs Zuhören und an alle, für die es schon gilt, schöne Ferien. Machen Sie es gut.